Habe ich es richtig gemacht? Ja. Heute Nachmittag gehen wir einen Schritt weiter. Ich finde es ja schon herrlich, was die Leute, die hier dekoriert haben, ich weiss nicht, wer es ist, ich kenne ihren Namen nicht, aber irgendjemand muss es gewesen sein und ich vermute, es war eine Frau auch noch mit dabei gewesen. Das sieht man ja dann manchmal ein bisschen, sonst hat sie jetzt davor vielleicht eine Motorsäge oder so. Und da ist ein wunderschöner Leuchtturm und wir haben die Leuchtturm auch am Tisch gehabt. Und wir haben den Psalm 8 am Tisch gehabt, das habe ich auch gar nicht gewusst, dass denn der wird da sein. Also jetzt hat niemand mehr einen Ausher und sagt, ja, weiß ich weiß gar nicht, wo ich jetzt den, was für ein Psalm ist das schon wieder gewesen und wo steht jetzt das? Ich weiß es gar nicht mehr und, damit ist es dann auch wieder erledigt. So, jetzt haben wir etwas und am besten lesen wir es doch heute Abend jemandem vor, einer Frau, einem Kind, einem Nachbar. Wie auch immer. Genau. Das ist wunderbar. Und das sich selber führen, ich hoffe, dass das der Tag für euch ein Leuchtturm ist, mit ein paar Impulsen und Perspektiven, die euch wie eine Leitrichtung geben im Alltag. Das wäre schön. Und Menschen, die mit so Leitrichtungen leben, die sind dann selber für andere auch wieder so Leitfiguren und Orientierungspunkte. Gut, so heute Nachmittag wollen wir ein paar Weichen stellen. Wir haben gesehen, dass Gott uns würdigt, wie viel Gestaltungsraum er uns gibt. Fühlst du auch mit Gestaltungsraum, was für eine Würde das ist? Der Mensch als Ermächtigter von Gott. Und jetzt ist das nicht einfach eine religiöse Theorie. Es geht beim christlichen Glauben auch nicht einfach darum, eine Eintrittskarte zu haben für den Himmel, sondern mit dem Gott unterwegs sein heisst ja, befähigt zu werden von dem Gott, nach seinem Willen zu leben. Und das Werk von Jesus Christus ist ja eigentlich nichts anderes, auch wenn ich es jetzt hier nicht in aller Breite das entfalte, als die Wiederherstellung vom Mensch zu dem, wie er Gott gedacht hat. Die Erlösung aus seiner Unfähigkeit, so zu leben, hin zu einer Liebe an ihn und an Mitmensch, zu einer Liebe zu dieser Welt, um den Platz wieder einzunehmen, wo Gott dem Mensch gegeben hat in der Schöpfung. Und wer glaubt, an Gott glaubt, der wird zu dem befähigt und das hat praktische Auswirkungen. Darum Weichen stellen und das Leben gestalten. Aber wie geht das? Und was braucht es dazu? Ein paar Hinweise heute Nachmittag. Ich lese als erstes aus einem Abschnitt aus dem Kolosserbrief, wo der Paulus Folgendes schreibt. Da haben wir ihn. Und ich glaube sogar, dass wir es da auch noch haben. Ja. Wie ihr nun Christus, den Herrn, angenommen habt, so lebt nun auch in ihm. Wir können da sagen, durch ihn. So lebt mit ihm, durch ihn, für ihn, verwurzelt in ihm, aufgebaut auf diesem Fundament, gefestigt im Glauben, so wie ihr unterrichtet worden seid und voller Dankbarkeit, heißt es dann da auch noch am Schluss. Also da wird das Anliegen, ja, gerne, kann man wieder wegnehmen, ich brauche das auch gar nicht mehr, so viel ich weiß. Ich glaube, dass so ein Leben ausdrückt, und ich glaube, das ist sogar offensichtlich, das seht ihr auch, dass der, der an Jesus Christus glaubt, in eine Festigkeit hineingeführt wird als Mensch. Und ich glaube, das ist eine ganzheitliche Art von Festigkeit. Es geht da nicht einfach nur um eine, in einem geistlichen Sinn, eine Festigkeit, gut rauskommen in Glaubensfragen, gut informiert sein, aber daneben im eigenen Leben, eine wankelmütige Person. Nein, ich glaube, wenn es um Festigkeit geht, meint sie immer der ganze Mensch. Es meint ihn als Glaubender, es meint ihn als Vater, es meint ihn als Berufsmann, es meint ihn als Nachbar, es meint ihn als Kind von Eltern, es meint ihn als Geschwisterte unter Geschwisterte. Eine eine gefestigte Persönlichkeit. Und ich glaube, dass wenn Gott so in unserem Leben wirkt, uns mehr und mehr verwurzelt, aufbaut auf dem Fundament vom Evangelium, dann entstehen mehr und mehr drei Eigenschaften. Und ich würde die mal so beschreiben. Und auf dem basiert eigentlich auch die Fähigkeit, sich selber zu führen. Selbstführung ist die, habe ich es richtig formuliert, die von Gott ermöglichte und fruchtbar gewordene Interaktion von drei Sachen. Seelenstärke, reife Persönlichkeit und Gestaltungsmut. Ich muss kurz etwas zum Ersten sagen, zu der Seelenstärke, weil es herrscht manchmal ein bisschen Unklarheit, von was die Bibel, wenn sie von Seele redet. Der Jude versteht unter der Seele den bedürftigen Mensch, den durstigen Mensch. Im Judentum ist das Wort für Seele das gleiche Wort wie für unser Gurgeli, für die Kehle. Und die Kehle ist der Ort, wo wir Bedürftigkeit und Durst erleben. Die Seele ist für einen Jod der bedürftige Mensch, auch der fühlende Mensch, die Emotionen, aber auch der Verstand. Ein Jod kommt nie auf die Idee zu sagen, was in deinem Kopf ist, muss auch in deine Seele oder in dein Herz, weil das ist für ihn gar nicht so getrennt. Und die Seele aber meint vor allem den, der Gott braucht auf einer ganz tiefen inneren Ebene. Also wenn es dir innerlich so richtig Elend geht, dann hast du es in der Regel mit deiner Seele zu tun. Und Seele ist nicht, wie Gnostiker sagen, etwas, was der Mensch zurücklassen muss und nur noch geistlich sein und alles Seelische muss er überwinden. Das ist hellenistisch-gnostisches Denken. Der Jod würde nie so etwas sagen. Der Jod sagt, ich bin Mensch aus Liebe und Seele. Der Jod sagt sogar, der Mensch hat nicht eine Seele, er ist eine lebendige Seele, die aber eine Gestalt hat. Und das ist er als Mann. Aber es ist ein grösseres Thema. Ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Aber wenn ich Seelenstärke meine, dann meine ich die innere, die emotionale, die Bedürftigkeit vom Menschen, der gestillt wird, dass er reift als Persönlichkeit und Gestaltungsmut entwickelt. Ich glaube nicht, dass ein Mensch in seinem Leben kann mutig Weichen stellen kann, wenn das in ihm nicht wächst. Wir können es auch umgekehrt sagen. Wir können es so sagen, es gibt kein mutig gestaltetes Leben oder selbstwirksam gestaltetes Leben, also eigenverantwortliches Leben ohne gefestigte Persönlichkeit. Und es gibt keine gefestigte Persönlichkeit ohne eine von Gott versorgte und eine bei Gott aufgehobene Seele. Und das berührt natürlich ganz stark jetzt das da, die von Gott versorgte und bei Gott aufgehobene Seele. Das ist die Seele, wo das ankommt bei ihr. Wo das annimmt und auf das sich baut. Wo also der Durst nach Zuspruch und Anerkennung gestillt wird. Und es gibt auch dazu übrigens einen wunderbaren Psalm, der Psalm 131. Wäre nochmal so einer, der sich lohnt, den Vers 2 und den Vers 3 auswendig zu lernen. Dort heisst es, du Gott hast meine Seele gestillt. Meine Seele hast du gestillt. Wie eine Mutter ihres kleinen Kind gestillt hat. Und darum bin ich wie ein Kind ruhig bei dir. Der versorgte Mensch, die versorgte Seele. Und das ist eine von, würde ich auch sagen, eine von den Grundpfeilern auch von männlicher Identität. In dem Moment zu wachsen, in der Abhängigkeit von Gott, dank seiner Kraft, das ist eine Lebensaufgabe. Also wenn ihr das hört und denkt, ihr müsst jetzt oben so jemand sein, das kommt nicht gut. Das produziert eigentlich fast nur Frustration. Das ist eine Lebensaufgabe. Wir sind unterwegs miteinander, mit Gott und erlauben ihm, das in uns mehr und mehr zu schaffen. Ist das nicht etwas Herrliches, wenn du manchmal hörst von Männern, die so mit 30, also so etwa in meinem Alter, ein bisschen älter, noch so grimmig, manchmal unversöhnlich, manchmal verbissen durchs Leben gehen. Und dann gibt es die schöne Bezeichnung im Hochdeutschen, Er wurde altersmild. Das heisst, das sind die Männer, die dann mit 60, 70, ein bisschen jünger als ich, ein bisschen älter als ich, die dann mit 60 oder 70 auf einmal altersmild werden. Und das meint nicht harmlos, aber zum Beispiel versöhnlicher. Es gibt auch das Gegenteil. Es gibt Menschen, die werden immer wie härter, sie werden immer wie sturer. Aber es gibt auch die, wo eben Gott ein Werk an ihnen vollbringt und sie werden geduldiger, sie werden vergebungsbereiter, sie können loslassen, sie werden friedensbereiter, sie sind aus dem Kämpfen und Recht haben rausgekommen und rausgewachsen, obwohl sie vielleicht jahrzehntelang so Typen gewesen sind. Also, was ich sagen will, Gott hat viel Geduld mit uns. Es ist eine Lebensaufgabe, nicht von heute auf morgen. Warum ist es wichtig, dass wir Menschen in dieser Art und Weise wachsen? Es ist darum wichtig, und das hat wieder mit einem Grundwort vom Leben zu tun. Wir reden hier übrigens viel über Grundworte vom Leben, nach meiner Meinung. Und eine der Grundworte vom Leben ist, dass das, wo du bist, viel wichtiger ist als das, was du sagst. Und eigentlich auch als das, was du tust und schaffst. Das ist ein Grundwort vom Leben, dass das, was du bist und wer du wirst, ist viel, viel wichtiger am Ende als das, was du sagst. Wir haben heute Morgen von einer Zeit geredet, wo das eins zu eins nachweisbar ist. Dass sie den grössten Einfluss hat auf unsere Umgebung und gar nicht so sehr das, was wir sagen. Wenn aus dir und aus mir der Richtige wird, dann werden wir mehr und mehr aus Rechte tun. Wenn aus dir und aus mir mit der Hilfe von Gott das Richtige wird, dann werden wir vermehrt aus Richtige tun. Und es ist jetzt auch wieder ein Paradox, dass man manchmal das Richtige tun muss, damit das Richtige aus uns wird. Auch das kann stimmen. Ich würde das so, könnte man es auch noch darstellen. Das ist die reife Persönlichkeit. Oder das sind Menschen, die sich selber führen können, die können Weichen stellen, die können gestalten in dem Sinn, wenn das Innerste von einem Menschen eine Seele wohnt, die von Gott versorgt wird. Und wenn aus dieser versorgten Seele heraus ein Mensch wird, der reift. Nicht nur geistlich und in dem, was er weiss über die Bibel, das ist ein grosser, grosser Schatz, aber auch die Art, wie er Gespräche führt, die Art, wie er mit anderen Meinungen umgeht, die Art, wie er auf Druck und Stress reagiert, die Art, wie er mit Menschen umgeht, die völlig anders sind als er. Die gefestigte Persönlichkeit, die findet dort ihren Weg. Aber ich glaube, dass die versorgte Seele die Ressourcen ist, die er daraus schöpft. Ich sage mir immer, ich kann Menschen nicht langfristig dienen ohne versorgte Seele. Ich kann Menschen nicht langfristig dienen, wenn ich nicht eine Seele habe, die Gott versorgen darf. Und aus dem heraus entsteht ein drittes, nämlich ein wirksames, selbstwirksames Handeln. Das tönt ein bisschen heikel, weil selbstwirksam tönt nach Autonomie, unabhängig von Gott. Das meine ich damit nicht. Ich meine eher ein verantwortliches, in dem Sinn, im Blick auf das Mandat, wirksam. Und willig, ich selber, willig und wirksam aus der Befähigung, die Gott mir gibt. Es geht mir nicht um eine von Gott losgelöste Autonomie, damit wir uns richtig verstehen. Denn die Menschen um uns herum, unsere Kinder, unsere Enkelkinder, wer ist Grossvater da drinnen? Schön. Ich noch nicht. Aber das kommt hoffentlich noch. Die Menschen um uns herum, unsere Kinder, unsere Enkel, unsere Kollegen im Geschäft und unsere Nachbarn, die werden einmal, wenn wir nicht mehr da sind, das meiste vergessen haben, was wir ihnen je einmal gesagt haben. Sie werden sich nicht mehr an das erinnern. Das ist für uns Pastoren ein bisschen eine schwierige Realität, oder? Jetzt sagen wir so viel und predigen wir so, auch für mich heute, oder? Wenn ich jetzt denke, das meiste, es hat einmal jemand gesagt, 99%, ja super, dann könnt ihr jetzt einfach einen Satz sagen und wieder heimgehen, aber von dem würdet ihr auch wieder 99% vergessen, ja nun? reden wir halt doch weiter. Sie werden das meiste vergessen, was wir ihnen gesagt haben, aber sie werden nie vergessen, wer wir gsi sind. Sie werden nicht vergessen, was für eine Art von Mensch wir gsi sind. Und es ist ja manchmal so, da gehst du in eine Gruppe, reden wir ein bisschen unter uns Pastoren, gehst in eine Gemeinde und dann geht es um einen vergangenen Pastor und der fällt den Namen und dann siehst du, ich bin ein paar Gesichter gerade, wo es geschlagen hat. Oh, der. Oder? Ja. Also das bleibt, ich brauche manchmal das Bild vom Kondensstreifen. Es gibt manchmal am Himmel einen Kondensstreifen, das Flugzeug ist schon lang fort. Der Streifen ist noch da. Wir hinterlassen in der Erinnerung von unseren Menschen Kondensstreifen. Und die Frage ist, was das für sie sind. Ob das wohltuende Kondensstreifen sind. Oder wir können es noch anders sagen, wir kreieren heute die Erinnerung von den Menschen, die sie mal werden haben, wenn wir nicht mehr da sind. Die kreieren wir heute. Wir können ihnen dann nicht einmal einen Brief hinterlassen und sagen, eigentlich war ich ganz anders, ich kam nur so selten dazu. Es bleibt bei ihnen, wer wir wirklich sind. Das ist der Kondensstreifen und wir alle hinterlassen das. Egal, was wir alles gesagt haben, wer wir sind, bleibt zurück. Und wer wir sind. Und darum ist das ein Thema, das mich beschäftigt. Und vielleicht auch darum mich, weil ich weiss, dass ich Potenzial habe als Mensch. Ich kenne mich inzwischen seit über 50 Jahren. Gut, am Anfang habe ich noch nicht so viel verstanden von mir, aber doch in die Richtung geht es. Ich weiss von mir, wie viel Potenzial in mir ist, Menschen zu enttäuschen, Menschen zu missbrauchen, wie viel Potenzial in mir ist, selbstbezogen zu denken und zu handeln, oberflächlich zu sein, irgendwelches Zeug zu behalten, meinen Willen durchzusetzen, meine Interessen durchzusetzen. Das Potenzial ist unendlich gross. Und darum beschäftigt mich die Frage, wenn das dein Potenzial auch ist, wie ist es möglich, dass Gott in deinem Leben so viel Einfluss überkommt, dass das nicht das letzte Wort hat? Wie kann die Kraft von Gott in meinem Leben wirksam sein, dass etwas von dem Mandat, das Gott dem Menschen gegeben hat, sichtbar wird? Am allermeisten für meine Kinder und für meine Frau. Am allermeisten für sie. Denn was habe ich davon, wenn an meiner Beerdigung jemand, der irgendwann einmal im Jahr 2015 an einem Männertag war, sagt, was für ein guter Mensch war das? Und meine Tochter hockt dort vor in der vordersten Reihe und denkt, ja super, du hast nur sein Samstagsgesicht gesehen. Oder Sonntagsgesicht. Ich weiß, wie er wirklich war. Und das war nicht lustig. Was habe ich denn davon? Darum beschäftigt mich das Thema so. Es ist so einfach, eine Rolle zu spielen. Daheim ist es schwieriger, weil dort dauert die Rolle jahrelang und irgendwann bricht dann das Rollenskript ein. Und man ist dann daheim schlussendlich, wer man wirklich ist. Und darum ist das so eine entscheidende Lebensfrage. Wenn Gott in mir wohnt, was für einen Mensch macht er denn da aus dir? Und was erlaube ich ihm, dass er macht aus mir? Jesus war so ein Mensch. Jesus ist so ein Mensch, in seiner Seele versorgt. Und er hat auch um das gerungen, dass seine Seele... Obla, hätte nicht sollen sein. Können wir es wieder einschalten? Kann ich es wieder einschalten? Jawohl. Jesus hat auch um das gerungen und er ist so ein Mensch geworden. Und er ruft uns auf, mitzugehen. Der Paulus beschreibt das in Römer 8, Vers 29. Wir sollen dem Sohn gleich werden. Wir sollen in sein Bild gestaltet werden. Das ist Nachfolge. Zwei Aufgaben auf dem Weg. Man könnte mehrere machen, aber ich nehme zwei, und ich glaube, die sind für uns Männer schon auch noch ziemlich wichtig. Aufgabe Nummer 1. Unsere Angst ablecken. Warum komme ich auf das Thema Angst? Jetzt kommt jetzt ein bisschen aus schräg von irgendwo her. Nein, es kommt nicht ganz schräg. Es ist einer der meist wiederholten Sätze der Bibel. Heißt, fürchte dich nicht. und er wird erstaunlich oft zu Männern gesagt. Ist das nicht interessant? Im Talmud, das ist eine jüdische Schrift, heißt es, dass nach dem Prophet Maleachi, der letzte Prophet, der im Namen Gottes geredet hat, heißt es im Talmud, da wich der Geist Gottes von Israel. Gott hat nicht mehr geredet. So direkt zum Prophet. Und dann kommt das Neue Testament. Und ich finde das schon noch interessant. Was sind eigentlich die ersten Worte, die der Himmel auf die Erde aber bringt? Nach dieser langen Zeit vom Schweigen. Was sind die ersten Worte übermittelt vom Thron von Gott? Wir können sie nachlesen beim Zacharias, wo einem der Sohn Johannes angekündigt wird. Fürchte dich nicht. Kurze Zeit darauf aber, Engel Gabriel kommt zu der Maria. Und was sagt er ihr? Fürchte dich nicht. Und dann das himmlische Konzert, Christoph, bei den Hirten auf dem Feld. Fürchtet euch nicht. Dreimal die ersten Worte vom Himmel nach so langem Schweigen. Fürchte dich nicht. Ich finde das ganz faszinierend. Und dann die Worte, die Jesus dutzende Mal wiederholt. Er sagt es zum Petrus, wo er in seine Nachfolge ruft, fürchte dich nicht. Jesus sagt es zum Leiter der Synagoge, wo ihm seine Tochter gestorben ist, fürchte dich nicht. Er sagt es zu den Jüngern im Sturm auf dem See Genezareth, wo meinen, er sei ein Geist, fürchtet euch nicht. Und er sagt es zu ihnen, wo er die Jünger rausschickt, wie Schafe unter die Wölfe, aber fürchtet euch nicht. Und es sind seine letzten Worte, seine letzten Worte an die Jünger in Johannes 14 bis 16, kurz vor seinem Sterben, fürchtet euch nicht. Ja, super, wer braucht jetzt da eigentlich Trost? Wer gibt sein Leben? Und er sagt es denen, die überleben, fürchtet euch nicht. Das ist unglaublich. Und dann der Engel zu den Frauen am Grab. Fürchtet euch nicht. Und das erste Mal, wo Jesus der Jünger begegnet, fürchtet euch nicht. Und Jesus zum Paulus, wo er auf Jerusalem reist und weiss, da kommen Schwierigkeiten auf mich zu, fürchte dich nicht. Ihr müsst direkt mal nachsuchen. Das fürchtet dich nicht. Ständig und immer wieder über 200 Mal in der Bibel, Mensch, fürchte dich nicht. Und der Satz wird so oft gesagt, weil wir uns so gerne verunsichern und verschrecken. Auch wir Männer. Oder da wird ein bisschen umstrukturiert im Geschäft. Und schon fragen wir uns, verwünscht es jetzt mehr? Und schon schlafen wir nicht mehr. Und was brauchen wir denn? Fürchte dich nicht. Aber wir haben eine gefüllte, anstrengende Zeit und das Gefühl, ich schaffe es einfach nicht. Und schon greift die Furcht nach uns. Kein Mensch merkt etwas davon. In dem sind wir ja nicht schlecht, oder? Uns kann es ganz elend sehen, es merkt es kein Mensch. Man kann wenigstens sagen, wir verschonen unsere Umwelt mit unseren Ängsten, aber ich weiß nicht, ob es immer so gut ist. Keiner merkt es. Befürchtungen um den Job, Befürchtungen oder Spannungen in Beziehungen und schon haben wir Krise. Männer haben sehr viel mehr als Frauen Existenzängste. Sicherungsängste. Und oft geht es um die materielle Sicherheit. Das kann uns enorm verunsichern. Frauen sind irgendwie da viel, die haben vielleicht mehr soziale Ängste. Das kann sein. Insgesamt. Wir fürchten um unsere Kinder, wir fürchten um unsere Partnerin, wenn sich denn die noch verändern und nicht ganz so, wie ich gerne hätte. Um unseren Platz in der Gemeinde, um unsere Gesundheit, schlimme Diagnosen, wie kann uns das den Boden unter den Füßen wegziehen? Und jetzt haben wir auch noch langsam mehr und mehr Angst um unsere Altersvorsorge, vor Überfremdung und dem Islam, vor Katastrophen und Wirtschaftskrisen. Der Mensch ist ein schreckhaftes Wesen. Und darum gilt das bis heute, dass wir das hören müssen. Fürchte dich nicht. Und Gott wird nicht müde, uns das zuzurufen. Angst ist ein Urphänomen vom Menschen. 1961 hat ein Psychoanalytiker, der Fritz Riemann, ein Buch geschrieben, «Vier Grundformen der Angst». Nein, «Grundformen der Angst» heisst es nur. Und das Buch ist zu einem Welterfolg geworden und wird bis heute eifrig gelesen. Ja, was meint ihr, warum? Weil der Mensch Angst hat. Das ist ein Thema. Wenn du einen Bestseller machen willst, schreibe über Angst. Jeder Mensch neigt, sagt er, zu vier Grundängsten und der Mensch versucht lebenslang die Angst abzuschütteln. Ich kann ihm nicht in allem folgen, was er dir sagt, aber die These ist richtig. Der Mensch ist ein von Angst geblocktes Wesen. Der Riemann hat verstanden, was Gott schon lange weiß, dass der Mensch ein ängstliches Wesen ist. Und darum sagt Gott in seinem Wort, fürchte dich nicht, immer wieder neu. Und ein paar von euch wissen genau, von was ich rede. Weil ihr jetzt gerade in Lebensumständen sind, wo auch Furcht nach euch greift. Und ich glaube, diese Furcht hindert uns manchmal daran, in unserem Leben bestimmte Schritte zu tun, mutig und ermutigend durchs Leben zu gehen und zu gestalten, weil wir uns fürchten. Vor gewissen Risiken, vor gewissen Umständen. Und darum eine kurze Zwischenfrage. Vor was fürchtest du dich im Moment am meisten? Vor was fürchtest du dich? Kurzer Moment, halbe Minute. Es ist gut, wenn man es benennen kann. Was hat Gott dir zu sagen? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin da. Der Bergpredigt heißt: Denn der Vater weiß, was ihr braucht. Der Vater weiß. Es heißt auch, der Vater sieht. Der Bergpredigt, Kapitel 6. Der Vater weiß. Der Vater sieht und ich bin bei dir. Vielleicht gehen deine Wünsche nicht in Erfüllung, aber ich bleibe da. Was immer passiert, ich bleibe da. Fürchte dich nicht. Bei einigen geht die Furcht noch viel, viel tiefer, ist viel existenzieller. Und das ist vielleicht sogar die mühsamste Art von Angst, die man hat, aber man merkt es gar nicht, dass man sie hat. Die man gar nicht so recht kann beim Namen nennen. Die Kräfte in uns, die uns am wenigsten bewusst sind, das sind eigentlich die gefährlichsten, denn die machen einfach etwas mit uns. Und es gibt so Befürchtungen, die tiefer sitzen, die sind gar nicht so bewusst. Ich zum Beispiel habe erst etwa mit 30 gemerkt, dass ich überhaupt eine Seele habe. Und dass ich da drin ein paar Sachen tummle, auch Befürchtungen. Dort hin geht's fischen, das ist für uns Männer immer ein bisschen eine trübe Angelegenheit. Oder? Und dann lassen wir es gescheiter lassen und gehen den Baum umtun. Da hast du wenigstens siehst du etwas nachher. Und so kennen wir manchmal eben nicht unsere tiefsten Verunsicherungen, unsere tiefsten Befürchtungen. Die sind vielen gar nicht bewusst. Ich nenne das Wurzelängste. Ich begleite ein paar Männer und ich kenne mich selber. Und ich glaube, dass es mindestens 4 Wurzelängste gibt. Vielleicht gibt es noch andere, aber mit denen begegnet man immer wieder, wenn Männer anfangen, ehrlich zu werden. Und wenn sie dann doch einmal in den Baum umtun, sondern mal schauen, was ist eigentlich da das Tiefste in meiner Seele, da ist die Angst davor, ein Versagen zu sein. Das ist vor allem eine männliche Angst. Nicht nur, aber vor allem. Irgendwo doch ein Versagen zu sein. Für die Menschen um dich herum oder vor dir selber oder vor Gott. Denn eine ganz fiese Angst, und sie ist oft unbewusst, unbedeutend sein, überflüssig sein, wertlos sein. Ein Mensch, ein Mann, der sich so gerne definiert über das, was er kann erschaffen, erbauen, bewahren, benennen. Und wenn er jetzt in dem nichts taugt, kann man ihn nicht brauchen. Mehr kann man nicht brauchen. Das ist eine vernichtende Angst. Ungeliebt sein und abgelehnt zu werden, für die etwas Sozialeren unter uns. Bei denen ist das eine tiefe Angst, nicht angenommen zu sein bei anderen Menschen. Abgelehnt. Die Leute gehen mir aus dem Weg. Und dann, das ist auch eine soziale Angst, verloren zu werden. Wenn die wüssten, wie ich wirklich bin, sie würden alle davonlaufen. Das ist uns selten bewusst, aber es können ganz tiefe Ängste sein, so wie bei einer Zübel, wo so zinnerstinn etwas steckt, was du von außen gar nicht siehst. Der Keim, der eigentlich die Mitte, die siehst du nicht, die siehst du nur, wenn du ein paar Schichten abdrehst. Wir nehmen das oft wahr als Nervosität, als diffuse Unruhe, als Niedergeschlagenheit, als Gereiztheit, kraftlos, antriebslos, wir mögen niemanden sehen. Und in der Regel sind das alles nur äußere Symptome für so eine Art von innerer Verunsicherung. Und was hilft uns denn? Natürlich auch, fürchte dich nicht, aber vielleicht noch ein bisschen mehr. Wisst ihr, was ich glaube, was Menschen brauchen? Und ich behaupte, die meisten Menschen kennen eine oder sogar mehrere von diesen Ängsten in einem bestimmten Maß, nicht alle gleich. Wisst ihr, was wir brauchen als Menschen, die so geprägt sind? Wir brauchen eine Gottesbegegnung. Wenn sich das verankert hat in unserem Innersten, dann helfen uns in der Regel nicht gute Ratschläge. Es hilft uns in der Regel auch nicht, dass uns irgendjemand einen Bibelvers zitiert, den wir ja sowieso schon lange kennen. Denn dort ist es manchmal tatsächlich so, dass er zum Ohr reingeht und dann noch ein paar Kreise dreht oben, sodass er ihn sogar auswendig kann. Aber dann, wenn sich die Seele meldet mit ihrer Angst, dann wischt sie die Worte von Gott einfach so vom Tisch. Habt ihr das auch schon mal gemerkt? Dass er etwas, was euch eigentlich klar ist, in einem Moment von einer Panik weg ist, fort ist. Vom Tisch gewischt. Die Seele sagt, ich traue dem nicht. Du kannst mir das noch 100 Mal sagen, ich traue ihm nicht. Und jetzt rett deine Haut und mach etwas. Damit man dich nicht verlässt, damit du nicht unbedeutend bist, damit du geliebt bist. Streng dich an, fall auf, klemm dein Vödel. Excuse. Wir brauchen eine Gottesbegegnung. Etwas, was unsere Seele so erschüttert, dass es bei ihr endlich ankommt. Oder wenn wir zu all diesen Geschichten gehen im Neuen Testament, wo Jesus zu den Menschen sagt, fürchte dich nicht, ist es eine Situation, wo wie ein Donner ist im Raum. Da kommt der Himmel und er spricht, sodass es die Seele erschüttert, hab keine Angst. Und es ist mir, wenn du nur weißt, du musst keine Angst haben, Gott ist schon da. Es ist eine Gottesbegegnung jedes Mal. Eine Begegnung mit dem Jesus Christus, mit dem Herr, mit dem Auferstandenen, mit dem Herr über Wind und Wellen, über Tod und Krankheit, wo das sagt und es geht rein ins Tiefste vom Herz. Darum sage ich so Menschen oft und ich sage es mir selber, wir brauchen nicht ein paar Ratschläge, sondern eine Gottesbegegnung. Und das kann tatsächlich ein Wort von Gott sein, aus der Bibel, wo euch so kraftvoll erreicht, dass es nicht nur ein Wort ist aus der Bibel, sondern dass es ein Wort ist von Gott in unser Leben hinein, wo einschlägt, ja wie eine Bombe, das ist ein bisschen ein blödes Wort, aber eigentlich ist es doch gar nicht schlecht, wo Spuren hinterlässt. Und darum sage ich oft so Leuten, bitte Gott um so eine Begegnung mit ihm. Und es kann ein Wort sein, es kann ein Lied sein, es kann ein Symbol sein, es kann ein Bild sein, es kann irgendetwas sein, das dir vergewissert, da hat Gott zu mir geredet. Und jetzt ist es angekommen bei mir. Das brauchen wir dann oft. Und dann richten wir die Worte auf und dann ist es wirklich ein Gotteswort, das unserem Leben eine neue Richtung gibt. Das brauchen wir oft. Ein zweiter Schritt, meinen Alltag mutig gestalten. Gestalten. Ich hoffe, ihr geht heim mit dem Mut zum Gestalten. Aus dem Morgen raus, aus dem Nachmittag raus. Und das hat viel auch damit zu tun, natürlich mit dem Überwinden von Angst. Gestalten. Es ist komisch, dass wir Männer manchmal kaum, dass wir die Haustür übertreten, eine seltsame Passivität über uns kommt, oder? Wir haben am Tag entschieden über grosse Geldbeträge, Strategien entwickelt, Change Management durchgeführt, völlig neue Technologien eingeführt, beherrschen endlich den Computer, mehr oder weniger. Aber wir sind auf dem Weg dazu, es zu probieren. Wir sind unglaubliche Gestalter und Macher. Und dann kommen wir heim und alles Saft ist uns entzogen. Wir kommen rein und wir denken, hoffentlich lassen wir alle in Ruhe. Liebe Frau, du hast es im Griff. Du darfst herrschen da, wenn du mich einfach in Ruhe lässt. Tochter hat ein Problem in der Schule. Gell, du schaust schon. Läutest du dem Lehrer an. Gell? Er ist ja so streng im Geschäft. Und jetzt muss ich noch in die Gemeindesitzung und so. Ist das nicht interessant, dass wir manchmal daheim in eine ungeheure Passivität verfallen und eigentlich nur darauf hoffen, hoffentlich hat sie es im Griff. Und wenn nicht, sagen wir dir schon etwas. Woher kommt denn das? Hat vielleicht verschiedene Gründe. Ich möchte uns Mut machen, zu gestalten. Zu gestalten, hinzustehen. Wo und in welcher Beziehung kennst du das im Leben? Auch, dass du eher passiv bist. Dass du Verantwortung lieber abschiebst. Froh bist, wenn es jemand anderes macht. Und dabei wäre es ein Bereich, wo Gott dich reingestellt hat. Wo du gerufen bist von ihm, zu gestalten. Zu bebauen, zu bewahren, zu benennen, zu beordnen. In der Familie, in der Gemeinde, in Beziehungen. Darf ich noch 5 Minuten? Sicher? Also wenn du Nein sagst, hoffe ich, dass es etwas nützt, aber... Ich glaube, ich bin dran, wenn du Nein sagst. Es ist gut, wenn man weiss, wo man zu dem neigt und einfach auch ehrlich dazu steht. Und je mehr unsere Identität in Gott gegründet ist, umso weniger peinlich ist es auch, zu dem zu stehen. Ja, niemand hat alles im Griff. Jeder hat irgendwo so einen Bereich. Und jetzt geht es darum, zu lernen, mutiger zu werden. Und wir lernen es am ehesten bei Jesus. Ich mag mich erinnern, vor ein paar Jahren bin ich über einen spannenden Abschnitt gestoßen, den ich bis jetzt nie beachtet habe. Jesus, der mutig handelt. Und ich habe es gefunden im Markus-Evangelium im Kapitel 9. Dort wird der Moment beschrieben, wo Jesus sich aus Galiläa, wo er sich lang aufgehalten hat, die Entscheidung trifft, jetzt gehe ich auf Jerusalem und gebe dort mein Leben am Kreuz. Gebe mein Leben hin. Und in dem Moment, an dem Tag, in dieser Stunde, wo er sich entscheidet, jetzt ist der Moment da. Das heisst ja da dann explizit, als die Zeit erfüllt war, dass er aufgenommen soll werden im Himmel, da fasste er den festen Entschluss. So schön übersetzt die deutsche Bibel. Das wortwörtlich heisst das, er machte sein Gesicht hart. Eigentlich fast ein bisschen befremdend. Jesus macht sein Gesicht hart und entscheidet sich, jetzt geht es auf Jerusalem. Und das ist ein Ausdruck, ein biblischer Ausdruck oder ein Ausdruck an dieser Stelle in der Bibel für Entschlossenheit. Das Gesicht hart machen. Nicht zwischenmenschlich gemeint, obwohl es sich manchmal so auswirkt, aber eine Festigkeit haben. Er ist fest entschlossen, ich gehe nach Jerusalem. Und der Entschluss ist natürlich umso mutiger, weil er weiß, das wird kein Zuckerschleck sein dort. Und so geht er nach Jerusalem. Fest entschlossen. Im Markus-Evangelium können wir dann lesen, dass ihm Petrus das nicht so gefällt, weil Jesus fährt einfach vom Leiden reden und dann sagt Petrus, lieber Jesus, du Messias, du hast deine Berufung falsch verstanden. Du sollst nicht leiden, du sollst das Reich von Gott bringen. Und dann sagt Jesus zu Petrus, die härteste Worte, die man einem Freund sagen kann, geh hinter mich, Satan. Sag das mal deinem Freund und schau, wie er reagiert. Geh hinter mich, Satan. Die Entschlossenheit von Jesus. Warum? Weil so viel auf dem Spiel steht. Wenn Jesus an dem Punkt nicht entschlossen bleibt, dann werden die Menschen Gott nie glauben, dass Gott bereit ist, alles zu geben, weil er die Menschen liebt. Nur wenn einer den Beweis erbringt, dass Gott bereit ist, alles zu geben, um den Menschen zu zeigen, dass er sie liebt und will erlösen, Nur dann kann man glaubwürdig davon reden, dass Gott wirklich der ist, der seinen geliebten Sohn gab. Und sonst war es einfach eine interessante Lehre, ein paar schöne Grundsätze, man kann sich ein bisschen daran halten oder auch nicht, aber da geht es um die Wurst. Kann ich im Menschen zeigen, dass man nichts zu teuer ist? Und das hat Jesus verstanden. Und darum ist er hart und entschlossen. Und das zeigt uns nochmal, in welchem Bereich von unserem Leben wir sollten fest sein. Es gibt nämlich Christen, die verwechseln Festigkeit mit Sturheit und Engstirnigkeit. Um das geht es da nicht. Es geht wieder, und da sind wir wieder bei Genesis 1 und 2, stur und fest sein im Blick auf etwas Gutes, was Gott den Menschen geben und zeigen will. Es geht darum, Leben zu ermöglichen mit dieser Entschlossenheit. Die Entschlossenheit von Jesus hat uns Leben gegeben. Und Versöhnung und Erlösung und Vergebung. Und darum ist sie richtig gewesen. Und nicht zu verwechseln mit Sturheit, wo man einfach seinen Grind durchsetzt. Und muss Recht haben. Und das ist für uns das richtige Mass. Das ist für uns die Orientierung. Der Weg von der Hingabe zu gehen. Und wenn du heute so oben heimgehst und dich überlegst, wo soll ich fest werden? In welchem Bereich soll ich entschlossen sein? Dann ist das Kriterium überall dort, wo es darum geht, Leben zu ermöglichen, sich für das Gute einzusetzen, für Recht, für Gerechtigkeit, für Liebe, für den Schutz vom Schwachen. Dort bitte bis fest entschlossen. Und wenn es um dein Ego geht, dort darfst du ein bisschen grossherziger werden. Ich glaube, dass jeder von uns, Gott jeder von uns, in so Situationen hineinführt und sagt, da ist wichtig, dass du entschlossen bist. Und wenn du dich fürchtest, ich bin da, fürchte dich nicht, denn ich bin da. Ich schließe ab mit, ja, halt zwei Geschichten. Das eine Geschichte, ich bekomme einen Brief, einen Rundbrief von einem Missionar in Asien. Der Missionar hat Grossartiges bewegt unter, wie soll ich sagen, dass man nicht herausfindet, wer es ist, unter Menschen, unter Asiaten. Und er schreibt in seinem Rundbrief, meine Frau und ich brauchen Hilfe. Und wir werden jetzt dann einen Ort suchen, um an unserer Ehe und an unserem Konfliktverhalten zu arbeiten. Und ich habe gedacht, was für ein gesegneter Mann. Du weißt nicht nur, was du brauchst, du stehst auch noch dazu. Und bist entschlossen, das deinem Freundeskreis zuzumuten. Jetzt denken natürlich, was haben denn die und so. Und dann ist es ja scheinbar interessant, sich mit denen zu beschäftigen und gar nicht zu merken, dass ich vorher ja gerade meine Frau angemotzt habe. So sind wir Menschen, oder? Und ich hatte so Freude an dieser Entschlossenheit. Wir werden unserem Konfliktverhalten schaffen und wir suchen Hilfe. Entschlossenheit. Ein anderes Beispiel, da kommt ein junger Jugendarbeiter zu mir in Deutschland und er leidet das in einer Situation und an sich selber. Und da kommt er eigentlich zu mir und sagt, weißt du was, Thomas, ich habe jetzt ein Motto für dieses Jahr. Ich dachte, okay, bin ich gespannt, vielleicht ich erreiche mein Dorf oder irgendwie so. Und sagt, weißt du, was ist mein Motto? Und du bist schuld, hat er gesagt. Mein Motto ist, ehrlich, bis es weh tut. Nochmal, ehrlich, bis es weh tut. Also wenn schon, denn schon. Und dann hat er ehrlich angefangen zu reden über seine Nöte und seine Angst. Und hat viel Befreiung erlebt an dem Punkt. Er war sehr entschlossen gewesen. Ehrlich, bis es weh tut. Das hat ja fast noch etwas Schönes für uns als Mann. Also, wenn schon, denn schon, oder? Und das ist manchmal der Weg zur Freiheit, Entschlossenheit. Und schaut, Selbstführung bedeutet nichts anderes, als diesen Schritt zu gehen. Nicht zu warten, bis der andere geht, nicht zu warten, bis dieser geht, nicht zu warten, bis dieser zum 150. Mal gestürmt hat, jetzt mache ich etwas, sondern sagen, ich nehme es, jawohl, ich habe Angst, fürchte dich nicht. Und jetzt gang ich als Gesegneter, Geschaffener, Geliebter, Ermächtiger und glaube, dass Gott sich zu dem stellt und das segnet. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Soll ich jetzt Amen sagen? Amen.